Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Miriam Meyer-Gass besucht mich heute im Familie bleiben Podcast und wir sprechen über die emotionale Gesundheit von Trennungskindern. Hallo Miriam, schön, dass du da bist.
Ja, sehr schön, Isabel. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast heute hier.
Sehr gern. Wir haben ein schönes Thema vorbereitet, aber bevor wir damit einsteigen, erzähl uns doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
Ja, gerne. Genau. Mein Name ist Miriam Gass und ich bin Pädagogin und Elternberaterin und mittlerweile seit über 8 Jahren getrennt erziehende Mama. Mein Sohn wird in 2 Wochen 17.
Ui, schon 17.
Ja. Und ich habe tatsächlich auch ein kleines Zitat mitgebracht, wenn es okay ist, gerade am Anfang, weil das einfach so ein Zitat ist, das ich sehr liebe. Das ist von dem vietnamesischen Mönch Thich Nhat Hanh. Und der sagt, Verständnis ist der andere Name der Liebe. Wenn wir nicht verstehen, können wir nicht lieben. Und ja, das ist einfach, das sind so Sätze, die gehen mir einfach unter die Haut. Die haben auch so viel zu tun mit meinem eigenen Entwicklungsweg, gerade auch im Zuge meiner eigenen Trennung. Und ja, sind auch wirklich wie so eine Art Motto für meine Arbeit als Elterncoach, weil ich eben Eltern sehr stark darin unterstütze, ihre Kinder tiefer von innen heraus zu verstehen und von dieser Basis aus sich dann auch anders auf den Platz elterlicher Führung zu stellen.
Ach, sehr schön. Um mehr Verständnis zu entwickeln, erzähl uns doch mal kurz zum Einstieg vielleicht zusammenfassen. Was bedeutet denn die Trennung der Eltern emotional für Kinder?
Ja, also für die allermeisten Kinder in den allermeisten Fällen ist eine Trennung der Eltern natürlich etwas sehr Einschneidendes und etwas, was auf jeden Fall mit großen Veränderungen einhergeht und was einfach auch ein Abschied ist von gewohnten Ritualen, von einem gewohnten Alltag, was natürlich für das Kind einfach auch was ist, wo das Kind sich dran bindet. Und wir als Bindungs- und Beziehungswesen sind einfach sehr darauf angewiesen, Kontakt und Nähe zu denjenigen zu haben, an die wir gebunden sind. Und für ein Kind ist es einfach erstmal sehr bedrohlich, wenn beispielsweise eine Bindungsperson nicht mehr in gewohnter Weise im Leben eines Kindes präsent ist. Und das führt dazu, dass die allermeisten Kinder in dieser Zeit sehr bewegt sind durch intensive Emotionen, vor allem durch viel Alarm, viel Frustration und auch viel Versuch, sozusagen die Nähe zu den Bindungspersonen wiederherzustellen oder zu bewahren. Das sind so die drei großen Grundemotionen, die häufig da einfach am Werk sind. Also das erlebe ich immer wieder in der Praxis, in der Elternberatung und es war tatsächlich bei meinem Sohn auch sehr, sehr stark in der Zeit.
Und welche Rolle spielt das Alter? Das macht ja einen Unterschied, vermute ich mal, wenn Eltern sich trennen, das Kind ist 6 Wochen alt oder 17.
Ja, klar. Klar, natürlich sieht es dann anders aus und die Möglichkeit und die Fähigkeit sozusagen auch große Emotionen in sich zu halten und zu mäßigen, die steigt natürlich mit der emotionalen Reife und die ist natürlich bei einem kleineren Kind noch sehr, sehr gering sozusagen und ein Kind, was unter 7 ist, wird eher quasi diese Emotionen nicht mäßigen können und die kommen dann ungemäßigt und ungehemmt und häufig eben sehr heftig und wüst auch raus. So.
Bevor wir näher auf die Emotionen eingehen, vielleicht noch auch so als Überblick, welche Umstände und Faktoren im Zuge einer Trennung belasten Kinder besonders stark?
Mhm. Ja, genau. Also das ist ist klar, dass wenn Streitigkeiten oder Feindseligkeiten zwischen Eltern auch nach der Trennung weitergehen, wenn es eine sehr starke Polarisierung gibt zwischen den Elternteilen und ein Kind sich inmitten von einem Loyalitätskonflikt wiederfindet und einfach eine sehr, sehr große Spannung im System ist, ist natürlich für ein Kind immens belastend. Wenn ein Kind den Eindruck hat, wenn ich Papa liebe und Mama das mitbekommt, dann verliere ich die Nähe und den Kontakt zur Mama, ist es für ein Kind eine unerträglich belastende Situation. Und natürlich spielt es auch eine große Rolle, wie wir als Eltern dastehen. Und natürlich sind wir auch angegriffen in den allermeisten Fällen durch eine Trennung, sind wir emotional angegriffen. Und deswegen sage ich immer, es ist total wichtig, sich inmitten einer solchen Krise wirklich Unterstützung zu holen. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sehr stark in meiner eigenen Trennungskrise, die eben auch ziemlich heftig war, gemacht habe, dass ich mir sehr unterschiedlichen Support auch geholt habe. Also einerseits wirklich kompetente Unterstützung, die mir selbst viel Orientierung gegeben hat. Und andererseits wirklich auch sowas wie Freundinnen, die vorbeigekommen sind mit der warmen Suppe und in deren Armen ich dann so zu meinen Tränen finden konnte.
Ja.
Und diese Räume sind einfach so wichtig, weil wir dann nochmal wie anders geklärt und genährt und unterstützt wieder in den Raum mit unseren Kindern gehen, die uns an der Stelle wirklich als Kapitäne brauchen, so im Sturm.
Also Unterstützung für dich als Mutter, damit du gestärkt wirst in so einer Herausforderungssituation und mehr für dein Kind da sein kannst, aber vielleicht auch so Dinge vermeidest, wie sagen, Papa hat uns verlassen oder Papa ist an einem Schuld. Blatt ausgedrückt, weil da haben ja schon einige Expertinnen und Experten gesagt, ist ja eigentlich klar, aber ich finde es immer wieder erwähnenswert, wenn du den Vater oder die Mutter abwertest, wertest du die Hälfte des Kindes auch ab. Und das, wenn das Kind da mitbekommen, es kann ja mal was rausrutschen, aber so zu häufig ist das natürlich auch belastend. Und sie denken, sie müssen sich um Mama kümmern oder Papa. Ja. Und das ist eine Überforderung, vor allem von Kleinen, aber auch von Großen.
Total, also beides, was du gesagt hast, so dieses, dass das Kind wie so beide Elternteile in seinem Herzen trägt, so, und dass es genau wie du gesagt hast, wirklich was ist, womit wir im besten Fall sehr würdevoll und respektvoll mit umgehen. Und das Zweite ist wirklich, dass wir uns als Erwachsene bewusst Räume suchen für unsere eigenen Verletzungen, für unsere eigene angestaute Frustration und dass es in diesen Erwachsenenräumen Platz hat und gehalten wird und nichts ist, was wir in den Raum mit dem Kind im besten Falle hineintragen.
Dann kann man es auch eher zum Umgang gehen lassen, am Wochenende zum Beispiel, oder je nachdem, was das Modell ist. Also das sind wichtige Hinweise, denke ich. Lass uns zurück zu den Kindern kommen. Wie zeigen sich bei Kindern Belastungen? Lass uns anfangen mit dem Zeitraum der Trennung und vielleicht später reden wir darüber, was das vielleicht auch noch im Erwachsenenleben mit denen macht. Aber erstmal so um die Trennung und die meist herausfordernde Zeit danach. Wie zeigen sich, woran erkenne ich, dass mein Kind belastet ist?
Ja, das ist eine total wichtige Frage. Und ich finde es halt immer gut, sich zu erinnern, dass wir als Menschen ja glücklicherweise so ausgestattet sind, dass wir mit Krisen umgehen können, dass wir sozusagen funktionieren können, auch wenn alles irgendwie sehr, sehr heftig um uns rum ist. Insofern, als dass wir an der Stelle dann wie so einen Schutzmechanismus haben, wo wir dann teilweise Dinge ausblenden, wo wir unsere Gefühle ein bisschen betäuben. Ich denke, das kennen wir alle auch in unserem Alltag. Wenn es richtig stressig ist, dann fühlen wir auch nicht mehr richtig viel. So, und dann haben wir so ein bisschen so einen Schutzpanzer an und das passiert natürlich unseren Kindern auch, dass sie so eine Art Schutzpanzer sich zulegen, was natürlich instinktiv passiert. Was aber dann zur Folge hat, dass das ein Kind ein bisschen vielleicht anders wirkt, insofern als es ein bisschen so, ach, ist mir doch egal, so ein bisschen so tut, als ob nichts wäre so. Vielleicht auch manchmal so ein bisschen in so eine Dominanz rutscht und sehr bossy wird oder halt auch wie so, ich sage immer, wie so ein Stachelschwein, so eine Stachelschweinenergie so. Aber die Stachelschweine machen das ja auch, um sich zu schützen, ja, so ein bisschen so dieses sich was vom Leib halten, was einem sonst zu nahe kommt, was sonst zu verletzlich wird, was zu heftig wird sozusagen. Und diesen Schutzmechanismus zu verstehen, ist einfach elementar wichtig dafür, dass wir das nicht persönlich nehmen. Ja? Und das ist genau wie du sagst, es ist was Situatives, sollte was Situatives sein, was Temporäres. Wenn dem nicht so ist, dann haben wir tatsächlich später ein Problem, weil du sagtest auch mit dem Erwachsenenleben. Also es ist normal, dass dieser Schutzpanzer erstmal quasi benutzt wird. Und dann ist es aber wieder wichtig, dass wir die Bedingungen bereitstellen, dass das Kind immer wieder diesen Schutzanzug ablegen kann.
Kann man hier auch nach Alter unterscheiden? Also wie sich die Belastungen zeigen? Ich nehme an, je älter, desto eher artikulieren sie es oder vielleicht nicht. Artikulieren sie woanders? Was würdest du da sagen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich auch mit dem Artikulieren. Ich glaube, weil natürlich bei kleineren Kindern äußert sich das dann eher so in natürlich aggressivem Verhalten, dass ein Kind unvermittelt anfängt, Kindergarten- oder Kita-Freunde irgendwie anzurempeln oder zu hauen, da einfach vermehrt aggressives Verhalten an den Tag legt oder auch sehr rastlos wird, sehr hippelig. sich gar nicht mehr ins Spiel vertiefen kann. Das sind so typische Marker und auch, dass ein Kind nicht mehr weint. Das ist ein ganz wichtiger Indikator sozusagen, dass wir merken, okay, da ist was ein Stück weit verhärtet, gerade muss es sozusagen sein. Das Kind findet nicht mehr zu seinen weichen Tränen zurück sozusagen, sondern kreist halt Ewigkeiten in der Wut. Und genau, also das wären für mich so wichtige Marker sozusagen. Oder das Kind ist einfach sehr klebt und klammert sehr, sehr viel und hat halt sehr starke Ängste. Also das wäre jetzt bei einem kleineren Kind zum Beispiel was, was einfach ganz konkret auch körperlich sich ausdrückt. Oder Kinder beginnen wieder einzunässen, diese typischen Indikatoren.
Und so Kinder, so ab Teenager, wie zeigen die die emotionale Belastung durch die Trennung der Eltern?
Ja, also entweder sie werden wirklich sehr, sehr still, was ja oft bei Jungen so ist im Teenageralter. Die gehen dann sehr nach innen. Sie sind vielleicht chronisch gelangweilt. Sie sind extrem stark mit ihren Geräten unterwegs. Sie kippen vielleicht Richtung, also wirklich, wie wir es vorher auch hatten, dieses dominante, sehr fordernde, vielleicht auch so Richtung Bullying oder Tyrannen sozusagen, dass sie sich in der Klasse den Tyrannen so ein bisschen anschließen. Oder es ist wirklich so, dass sie halt auch diese Frustration und Aggression gegen sich selbst richten, dass sie dann einfach so anfangen, wirklich auch drastisch vielleicht von Suizid zu reden oder so. Klar, das sind alles Alarmsignale.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Ich merke bei Eltern, die bei mir in der Mediation sind und von ihren Kindern erzählen, weil das auch oft ein geschützter Raum ist, mit dem anderen Elternteil drüber zu reden. Wie merkst du auch eine Veränderung oder dass die oft gar nicht wissen, was normal ist, in Anführungszeichen, dicke Anführungszeichen, und wo man sich richtig Sorgen machen muss. Ich erinnere mich an eine Mutter, die mal sagte, dann hat das Kind zu mir gesagt, Mama, ich bin so traurig, und dann habe ich mir Sorgen gemacht. Und dann dachte ich mir, oh, ich glaube, das ist eine gute Reaktion, wenn das Kind das anspricht. Das war so ein 10-Jähriges ungefähr. Also wenn das Kind das so sortiert ansprechen kann, ist, glaube ich, kein Alarmsignal. Dann hat man ja auch eine Bereitschaft, ein Gespräch zu führen und kann da einsteigen. Aber was sind denn Alarmsignale? Wo sollten Eltern sich überlegen, ja, Unterstützung zu holen oder irgendwas zu unternehmen?
Ja, genau. Also wenn ich das ganz kurz nochmal aufnehmen darf, weil ich glaube, es ist total wichtig, was du gesagt hast, diese gesunde Trauerreaktion, das kennen wir auch aus der Trauerbegleitung, ist so wichtig, auch wenn es für uns als Eltern natürlich uns das Herz schwer macht, wenn wir sehen, unser Kind ist traurig. Aber letztlich ist das der Weg der Heilung, ja, diese Trauer zu spüren und dieses Vermissen zu spüren, diese Sehnsucht sozusagen, dass es eigentlich doch so schön war und dass man es eigentlich gerne anders möchte und all diese eher weicheren Gefühle und zarteren Gefühle, wenn die sich zeigen und die Tränen sich zeigen, dann, wenn ich das höre in meiner Beratung, dann entspanne ich mich, weil ich merke, okay, ja, da ist Bewegung im System, die Emotionen bewegen sich.
Ja, auch, ich glaube, es ist auch ein gutes Zeichen, dass sie sich damit an die Mutter gewendet haben oder an den Vater und nicht an niemanden oder jemanden Dritten. Das zeigt ja auch, dass sie sehen, ah, die Mama ist immer noch zuständig und der kann ich das zumuten, das auch zu sagen, oder?
Ja, total. Also vor allem dieses, also es ist ja ein Zeichen von einer guten Beziehung, es ist ein Zeichen von einer vertrauensvollen Beziehung. Das Kind weiß offenbar, hier darf ich sein mit meinen Gefühlen, hier bin ich geschützt und hier werde ich nicht beschämt oder was auch immer. Ich kann hier sozusagen, mich zeigen und aufmachen sozusagen, was in mir ist. Ist total wichtig. Und das Zweite, was du gesagt hast, meine Mama hält es aus. Die ist in sich zentriert sozusagen und das ist okay. Ich darf Kind sein, ich darf klein sein, ich darf weinen und ich habe hier so meinen Anker, meinen Hafen, wo ich einfach da mit sein darf. Genau. So, das war also der erste Teil und die anderen.
Bevor wir dazu kommen, möchte ich kurz natürlich darauf hinweisen, dass ich mit Marianne Nolde, eine meiner Lieblingsgästinnen, eine Folge zu Trauer der Kinder aufgenommen habe, die wir in die Shownotes packen, weil das passt thematisch natürlich gut.
Ja.
Jetzt aber lass uns darüber reden, wann eben Eltern sich Sorgen machen sollen.
Genau, also Sorgen machen, tun wir uns dann oder ich mache mir auch Sorgen tatsächlich dann als Elternberaterin, wenn ich höre, dass da ist keine Bewegung drin. Also es ist das Gegenteil dessen, was du gerade beschrieben hast. Das Kind sagt nicht mehr, ich bin traurig. Das Kind sagt nicht mehr, ich vermisse. Das Kind redet nicht mehr darüber, dass es Angst hat oder so. Wenn all das sozusagen weggeht und das Kind quasi eher zum Beispiel in eine große Rastlosigkeit geht, in großen, wo du merkst, manchmal zeigt sich das tatsächlich auch im Essen übrigens, also so ein gesteigerter Alarm, dass ein Kind auf einmal sehr, sehr viel isst oder sehr, sehr wenig isst. dass es sich in der Schule nicht mehr konzentrieren kann, weil der Alarm so stark ist, dass ein Kind sehr stark zu Angriffen bewegt ist, also durch seine Frustration eben in diese Angriffsenergie geht. Das ist bei kleinen Kindern meistens erstmal physisch, also dass sie, wie vorhin erwähnt, andere Kinder anrempeln, vielleicht auf das kleine Geschwisterchen losgehen oder dann später verbal eben sehr stark, also viele, viele Schimpfwörter aus ihrem Mund kommen. Und das gibt ja eben auch, dass ein Kind sich sehr zurücknimmt, dass ein Kind sehr, sehr stark zu einem Good Girl oder einem Good Boy wird und sich selbst und seine Gefühle und seine Bedürfnisse und sein eigenes Selbst sehr stark zurückstellt, um quasi die Eltern vielleicht nicht zu belasten, um sich leicht zu machen. Auch
Zu
das ist,
unauffällig wird, ne? So.
ja, ganz unauffällig wird, genau.
Wenn Eltern das von dir Geschilderte wahrnehmen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, wenn du noch was nachreichen willst, dann mach das gern. Ansonsten die Frage, was können Eltern erstmal selbst tun als Eltern? Was können Eltern selbst auffangen? Und in der nächsten Frage kommen wir dann zu externer Unterstützung.
Ja, genau. Also ich glaube, dieses Selbstauffangen ist ganz wichtig, weil das, was es braucht, ist natürlich einerseits, dass ich erkenne, okay, hier ist gerade wahnsinnig viel Alarm oder hier ist gerade richtig viel Frustration im System oder dieses Kind braucht verstärkt Beziehungssicherheit und Rückversicherung, dass ich als Elternteil trotz dieser veränderten Lebensumstände trotzdem klar und stabil an der Seite meines Kindes bin. Also, dass ich da sozusagen die Gefühle lese, die in dem Kind gerade lebendig bin und darauf Antworten finde. Und das Allerwichtigste, das A und O ist erstmal sozusagen, ja, dieses Dranbleiben, dieses wirklich zu schauen, immer wieder dem Kind zu vermitteln, ich bin da, alles ist gut, da ist gerade ganz viel Veränderung, aber mach dir keine Gedanken, wir kommen hier durch. Ich bin an deiner Seite. Also diese Zuversicht zu vermitteln, dieses Vertrauen zu vermitteln und abzubilden als Elternteil ist so wichtig. Und vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf, einfach auch zu schauen, wie kann ich mein Kind immer wieder in die Beziehung einladen? Wie kann ich mein Kind immer wieder einsammeln? Und das ist natürlich auch sehr abhängig von dem Alter und der Disposition des Kindes.
Und lass uns da gern gleich dazu kommen. Das interessiert
Ja.
mich an der Stelle.
Ja, total, also gerne. Es ist einfach ganz wichtig zu schauen, so, wo sind sozusagen die Fenster zu meinem Kind? Wo ist das, wo sind die Neigungen und die Interessen meines Kindes? Wo kann ich eine Brücke zu meinem Kind bauen? Wo beginnen die Augen meines Kindes zu leuchten? Und es kann sein, dass ich ein Kind immer wieder proaktiv einlade, sein Lieblingsbuch zu lesen. Oder wir setzen uns gemütlich aufs Sofa und hören eine Folge Hörbuch. Oder ich überrasche das Kind jedes Mal, wenn es aus dem Kindergarten kommt, mit einem lustigen Obstgesichtsteller oder so. Also einfach diese kleinen Beziehungsrituale im Alltag sind enorm wichtig. Das kann auch sowas sein wie ein Fußbad am Abend mit einer Lavendelölmassage, um das Kind wieder so in den Schlaf zu begleiten, in die Ruhe zu begleiten oder bei einem größeren Kind, bei einem Teenager, schauen wir vielleicht zusammen eine YouTube-Folge an von seinem Lieblings-YouTuber oder ich höre mir irgendeinen Rap an, den das Kind cool findet. Oder ich gehe Döner essen mit dem Kind, weil ich weiß, es liebt es einfach. Und da müssen wir manchmal so ein bisschen fünf gerade sein lassen und schauen, wie kriege ich sozusagen diesen Bindungsfaden wieder in die Hand, so. Wo, in welcher Welt lebt mein Kind gerade und wie kann ich da also durch das, also mich an die Seite stellen, an die Seite meines Kindes und in diese Welt sozusagen und dadurch eine Verbindung aufbauen.
Ach, sehr schön. Ich glaube auch, zumindest erlebe ich das in meiner Praxis, dass es wichtig ist, dass auch wenn die Trennung vielleicht nicht schön verläuft, und das ist ja häufiger der Fall, was auch durchaus menschlich ist, den Kindern deutlich zu machen, dass die Eltern schon einen Plan haben, wenn sie den selber noch nicht kennen, zum Beispiel über Umgang oder Wohnsituation. Also, dass wenn die Kinder auch unter dem Chaos leiden, dass man sagt, ist gerade ein bisschen turbulent, aber wir besprechen das zum Beispiel. Machen viele Eltern bei mir sagen, wir sind in der Mediation, wir haben da jemanden, mit der reden wir drüber und wir finden da eine Lösung.
Exakt.
Du musst die nicht
Diese
finden.
Haltung ist das A und O. Diese Haltung ist das, was es wirklich braucht. Also wirklich, und auch, wie du sagst, also manchmal fühlen wir uns ja nach gar nicht so. Wir fühlen uns manchmal wie so ein Goldfischchen und wir müssen aber nach außen ein bisschen gucken, wir sind trotzdem der Hai oder der Walfisch, ja. Wir müssen uns ein bisschen manchmal auch aufplustern und ein bisschen verbergen, unsere eigenen Unsicherheiten, um nach außen hin zu vermitteln: Ich habe einen Plan, ich kümmere mich drum, es ist nicht dein Job und wir werden da durchkommen. Ich bin mir sicher, wir finden eine Lösung.
Und manchmal hat man nicht die Kraft, und da kann ich nur allen Eltern die Inspiration mitgeben, sucht Entlastung, wo es nur geht. Und ich bin ein großer Fan von Großeltern, Paten, wenn es sowas in der Nähe gibt, gute Freunde, so Chosen Family, wenn man da irgendjemand hat, das, oder Gitarrenlehrerin oder Ballettunterricht, die Kinder da auch mal abgibt, dass man auch mal durchschnaufen kann und für sich vielleicht auch Dinge sortieren kann. Aber dennoch gibt es Signale und Verhaltensweisen von Kindern, wo man selbst oder innerhalb der Familie, dem Umfeld nicht weiterkommt. Ab wann würdest du sagen, ist externe Hilfe sinnvoll und angebracht und vielleicht auch notwendig?
Ja, also erstmal finde ich super, wie du es gesagt hast, mit diesem sozialen Netzwerk, mit dem Bindungsdorf. Das finde ich mega wichtig, wirklich. Also, dass wir schauen, dass wir wirklich auch andere Bezugspersonen mit an Bord nehmen. Und dann ist es mit der externen Unterstützung, also primär, glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Eltern klar haben, sozusagen, was passiert hier gerade. So. Und dann muss ich abspüren, ist mein Kind offen für externe Unterstützung? Das geht bei manchen Kindern. Manche Kinder äußern das ja. Und bei manchen Kindern ist es überhaupt nicht möglich. Also manche Kinder haben zum Beispiel voll Lust auf so eine Trennungskindergruppe oder die sagen auch, oh, ich möchte jetzt wirklich eine Therapie. Und für manche Kinder, die vielleicht eher schüchtern sind, die vielleicht eher exklusiv gebunden sind, ist es nichts, weil die sich da nicht öffnen sozusagen. Das muss man natürlich abschmecken. Aber ich möchte mal nur sagen, es ist nichts, wo man sagt, es ist immer sozusagen für jedes Kind das Mittel der Wahl.
Ja, das auch ausprobieren. Man kann Dinge auch ausprobieren.
Exakt.
Dass man, geh mal hin, die haben ja auch so, die gibt's in Berlin auch, es gibt's, glaube ich, nicht in jeder Stadt, diese Trennungsgruppen, da kann man auch mal zum Treffen kommen. Und das geht dann auch nicht ewig. Wenn man sich nicht wohlfühlt, kann man auch nach einer Stunde wieder gehen. Aber das Angebot machen und zu ermöglichen. Und was hältst du von therapeutischer Unterstützung von Kindern? Also Familientherapie oder Kindertherapeutin, Therapeut?
Ja, also das kann total gut sein. Vor allem finde ich, wenn das Kind auch von sich sagt, so, ach, ich hätte gerne noch mal jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann oder so, dann würde ich das unbedingt versuchen. Ich würde unbedingt schauen, dass ich jemand, je kleiner das Kind ist, jemanden suche, der viel mit Spiel macht, weil Spiel ist wirklich so das Mittel der Wahl. Spiel ist die Therapie der Natur. Vielleicht kommen wir da nachher auch noch mal drauf. Und also da würde ich persönlich jetzt den Fokus drauf legen, genau.
Da wir nicht mehr viel nachher haben, gerne jetzt.
Ja,
Zeit geht
exakt.
so schnell
Also,
um.
ja, genau. Ja, weil wir uns ja auch überlegen müssen, was sind sozusagen die Heilmittel, die wir an der Hand haben? Was sind so die natürlichen Heilmittel, die uns in diesen Krisenzeiten helfen? Und da ist auf jeden Fall eben Beziehung total relevant. Da ist Ruhe sehr relevant. Und wie findet ein Kind in die Ruhe? Das ist oft durchs Spiel. Das ist oft durch sozusagen, wir setzen uns aufs Sofa und wir, wie ich vorhin sagte, wir kuscheln uns unter die Decke und ich lese dir dein Lieblingsbuch vor. Oder mein Sohn zum Beispiel hat ganz, ganz viel in dieser Trennungszeit mit seinem Bauernhof gespielt, mit seinen Schleichtieren. Das war für ihn seine Welt, seine heile Welt in dieser schweren Zeit. Und da hat er stundenlang gespielt und hat angefangen, wieder so zu summen. Ja, das ist ja wie so eine Katze schnurrt so. Da merken wir, ah, da entspannt sich was. Da kommt ein Kind wieder zur Ruhe. Und das ist einfach so wichtig auch für, wenn wir hier um die emotionale Gesundheit uns kümmern, so wichtig für die emotionale Gesundheit, dieser Platz der Ruhe. Wir wissen ja, dass Entwicklung von einem Platz der Ruhe immer passiert. Bei uns war zum Beispiel auch, unser Hund, den haben wir dann später bekommen, enorm wichtig. Also auch ein
Kurztiere, ja.
Haustier ist ja auch eine Form von Spiel. Also wenn ich Spiel verwende, verwende ich das in einem weiten Sinne. Auch das Sein mit Haustieren kann wunderbar hilfreich sein.
Sehr schön. Haustier, ja, auch wichtig. Auch Kontinuität. Ein Haustier ist ja
Ja.
auch eine Konstante dann im Leben von dem Kind.
Exakt, exakt, ja.
Du hast ja selbst deine eigene Trennung mit Kind erwähnt, deswegen traue ich mich zu fragen, wenn du jetzt der Miriam von damals was mitgeben könntest oder dir überlegst, was hätte die damals schon wissen können. Du bist ja Expertin, aber dennoch im eigenen Leben ist ja nochmal anders, das auch anzuwenden. Was wäre das?
Ja, ich glaube, also ich glaube, ich habe vieles intuitiv, wie ich vorhin gesagt habe, mit dieser Unterstützung, dass ich mir viel Unterstützung geholt habe, das auf jeden Fall. Das würde ich ihr nochmal sagen, so, mach das. Das ist nichts, wo du alleine durchgehen musst. Und ich würde ihr ganz mit warmem Herzen sagen, so, du schaffst das. Es ist schwierig, es ist heftig und es wird anders. Und so einfach diese, genau die Zuversicht, die wir auch unseren Kindern vermitteln wollen, das Vertrauen darin, boah, das ist echt heftig und du wirst einen Weg für dich und für euch finden.
Ja, was ist denn so deine Einschätzung? Das ist natürlich bei jeder Familie anders, aber wie lang dauert denn so die heftigste Zeit nach einer Trennung? Ich habe so eine Zahl im Kopf, aber mich interessiert erstmal deine, vielleicht zum Abschluss noch.
Na, interessant. Okay, das habe ich mich ehrlich gesagt noch nie so gefragt. Also, ich finde, es hängt ein bisschen davon ab. Bei uns hat es so ein bisschen auch gedauert, bis wir so ein gutes Umgangsmodell gefunden hatten. Wir hatten am Anfang dann dieses Wechselmodell, was okay war für eine Zeit, aber irgendwann eben nicht mehr. Dann haben wir es adaptiert und dann wurde es auch noch mal anders, ruhiger. Ich glaube, ich finde es gerade schwer, jetzt so eine Zahl zu sagen oder eine Zeitspanne.
Auch
So.
eine unnötige Frage, aber ein Hinweis
Ja.
ist gut, wenn der Alltag steht,
Ja.
erstmal, das kann man ja auch ändern, auch das kann man ausprobieren, liebe Zuhörende. Man muss nicht gleich das perfekte
Ja.
Umgangsmodell finden, aber wenn der Alltag steht, dann kann man wieder leben, sozusagen.
Genau. Ich glaube, was total relevant ist, ist wirklich auch für das Kind so eine Vorhersehbarkeit von Fürsorglichkeit, dass das Kind weiß, da ist der nächste Verbindungspunkt mit Mama und da ist der nächste Verbindungspunkt mit Papa. Und dahin würde ich immer empfehlen zu überbrücken. Also wenn wir uns verabschieden, immer sagen, boah, und wenn wir uns am Dienstag sehen, dann gehen wir erstmal eine Runde Eis essen und immer sozusagen den Fokus auf die Verbindung zu legen, statt auf die Trennung.
Sehr schön. Das sind schöne Schlussworte für diese Folge. Herzlichen Dank. Wir sprechen uns ja noch ein weiteres Mal. Da freue ich mich schon drauf. Aber erstmal vielen Dank für heute, Miriam.
Ja, sehr gerne, Isabel. Hat mir Freude gemacht.
Mir auch. Dankeschön.
Danke.
Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und liken überall, wo es Podcasts gibt. Und wer mag, kann mir gern schreiben an info@familiebleiben.de oder über Social Media mit Themenvorschlägen und Fragen. Dankeschön. Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütkehaus.